Hallo liebe AMS F1-Fans zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Wir sprechen heute über die neuen Regeln, die ab 2026 dann in der Formel 1 herrschen werden. Die haben für massive Kritik bei den Teams gesorgt. Wir reden heute im Detail drüber. Ja, Schmidti, nach ein paar Tagen, wo du die Regeln dann gelesen hast, mitbekommen hast, was ist deine Einschätzung? Ist die Kritik erstmal grundsätzlich gerechtfertigt von den Teams?
Ja, sicher. Das war jetzt ja auch nur ein Entwurf. Da muss man aufpassen. Es stand ja auch drüber, Draft. Also Entwurf ist es noch nicht das volle Reglement. Das wird ja erst am Ende des Monats abgesegnet. Man muss dazu sagen, es ist halt ähnlich wie 2014. Und es sind die beiden einzigen Male in der Geschichte der Formel 1, dass zuerst das Motorenreglement oder das Antriebsreglement geschrieben wird. Und dann werden die Chassisregeln nachgeschoben. Das hat sicher in letzter Zeit immer gesellschaftspolitische Gründe gehabt. Man musste 2014 den Hybridantrieb bringen, sonst hätte die Formel 1 oder der Motorsport vermutlich nicht überlebt. Und jetzt ist man noch einen Schritt weiter gegangen. Man hat gesagt, okay, der Verbrenner, das fahren wir ein bisschen zurück, wollen die elektrische Seite gleichwertig haben von der Leistung her. Dafür darf der Verbrenner eben nur noch mit nachhaltigem oder klimaneutralem Kraftstoff betrieben werden, der dann später auch in jedes Straßenauto eingefüllt werden kann. Also das soll 1:1 wirklich dann der gleiche Sprit sein. Macht sicher auch wieder Sinn. Die Frage, die man sich stellen kann, ist, muss es denn so viel Elektroleistung sein im Vergleich zum Verbrenner?
350 kW will die Formel 1 mit dem Elektroanteil dann gewinnen sozusagen. Gesamtleistung ist dann ungefähr pari pari. Also die Hälfte kommt dann vom Verbrenner, noch ein bisschen mehr. Du hast auch gesagt, warum hätten es nicht 200 kW getan? Weil klimaneutraler Sprit, damit hätte man ja den Anspruch des grünen Autos sozusagen gehabt.
Das ist richtig. Ich glaube, es wäre auch passiert, wenn wir das Reglement heute geschrieben hätten. Die Regeln wurden aber schon 2022, also die Motorenregeln, verfasst. Und da war das Klima eben noch ein anderes. Stefano Domenicali hat mir gesagt, er kann sich durchaus vorstellen, also wenn wir es heute gemacht hätten, wäre der Elektroanteil deutlich geringer gewesen. Wenn wir das nächste Mal 2030 dann für 2031 machen, wird der Elektroanteil vielleicht komplett wegfallen, weil wenn wir die Message richtig rüberbringen, dass man mit dem klimaneutralen Kraftstoff das Gleiche erreichen kann, dann brauchen wir im Prinzip den ganzen Elektroanteil nicht mehr, der ja natürlich auch irgendwo gar nicht nachhaltig ist. Also er ist natürlich nachhaltig beim Output, aber es kostet unheimlich viel Gewicht, das ja wieder nach vorne getrieben werden muss. Also braucht man da wieder extra Leistung. Ohne diese ganzen Batterien und die Elektromotoren und die ganzen Steuergeräte und die Kühlung dafür wäre so ein Auto wahrscheinlich locker um 100 Kilo leichter.
Ja, das Gewichtsthema, da kommen wir gleich noch später dazu. Es ist ja seit 2014 wirklich ein brennendes Thema und die Autos wurden immer, immer schwerer. Was ich mir jetzt so als Frage stelle, 2022, du hast es angesprochen, da hat ja dann Audi entschieden oder der VW-Konzern, wir starten jetzt wir gehen in die Formel 1. Glaubst du, dass die Hersteller mit einer reinen E-Fuel-Serie oder mit einem geringeren E-Anteil überhaupt bereit gewesen wären, weil sie dann den Slogan für die Straße, auch wenn es sehr kompliziert ist heutzutage, von der Formel 1 auf die Straße zu übertragen, überhaupt gekommen wären?
Damals vielleicht nicht, heute glaube ich ja, weil sich diese E-Fuels, das hat sich so ein bisschen mehr durchgesetzt an der Gesellschaft, dass das ein Weg sein könnte. Wir wissen es ja noch nicht so richtig, das will ja die Formel 1 beweisen. Leute, schaut her, das geht auch so. Es geht ja nicht nur darum, dass er klimaneutral ist, das glaubt man ja, wenn man das auch richtig darstellt, wie er hergestellt wird, wie das dann alles transportiert wird, wie es verbrannt wird. Es ist ja dann auch eine Frage, was kostet das Zeug? Es bringt uns ja nichts, wenn der Liter 5 Euro kostet. Also das ist ja eins der nächsten Themen und es bringt uns auch nichts, wenn die Formel 1 irgendeinen Wahnsinnssprit aus dem Labor fährt, den man im Straßenauto nicht verwenden könnte. Eben deswegen hat man sich auch zum Ziel gesetzt, es muss sogenannter Drop-In-Fuel sein. Das heißt, also man muss ihn wirklich in jeden Tank reinwerfen können. Es muss quasi jeder Motor, Verbrenner damit fahren können. Und ich glaube, jetzt hätte man sich vielleicht mit 200 Kilowatt begnügt, statt den 350 für den Elektromotor. Aber damals war es wahrscheinlich die Zeit noch nicht reif dafür.
Was haben wir denn jetzt an Elektroleistung, dass wir das mal so in Relation setzen können, weil der Sprung ist ja schon massiv.
Ja, der ist massiv. Also jetzt haben wir 120 Kilowatt, also ungefähr 160 PS und 350 Kilowatt, das sind 475 PS. Bei 200 kann man nachrechnen, das wären dann etwa 270 PS. Und 270 PS ist schon nicht nichts. Ja? Man hätte ja dann natürlich, um die Systemleistung wieder so auf die 1000 PS zu bringen, hätte man beim Verbrenner nachgerüstet. Beim Verbrenner wurde ja auch, und das ist sicher auch ein bisschen das Problem dieses Reglements. Dieses Reglement wurde schon so geschrieben, dass man die etablierten Hersteller nicht verliert und neue anlockt. Also musste man irgendeinen Kompromiss finden. Die etablierten Hersteller wollten natürlich alles so behalten, am liebsten, wenn es so gegangen wäre, wie es jetzt ist. Das ging nicht. Man hat ihnen die MGOH ausgebaut, die zwar ein unglaubliches effizientes Mittel ist. Wir haben dank der MGOH auch mit die effizientesten Verbrennermotoren, effizientesten Antrieb, den es jemals gab. Wir haben einen Wirkungsgrad jetzt von ungefähr 52%. Das gab es noch nie. Das ist besser als jeder Diesel auf der Straße. Aber die Technik ist zu teuer. Sie ist zu komplex. Sie hat es bis heute in kein einziges Straßenauto geschafft. Und damit hat man gesagt, okay, lassen wir sie weg. Das war auch eine Bedingung der Neueinsteiger. Audi und damals auch noch Porsche. Und dann gibt es ja noch ein paar andere, die so halb in den Startlöchern stehen, ob das jetzt Hyundai ist oder vielleicht auch Toyota. Die haben da natürlich auch so ein bisschen mit einem Auge drauf geschaut. Was machen die da? Man wollte ja natürlich auch für die Formel 1 so attraktiv wie möglich machen. Und wie gesagt, dieser Kompromiss hat eben dazu geführt, dass die MGOH weg ist und dass man zum Beispiel auch den Ladedruck begrenzt hat. Der ist im Moment noch frei. Dann wird er begrenzt auf 4,8 Bar. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel weniger, als wenn er frei wäre, weil man die hohen Ladedrücke ja im Moment ohnehin nur nutzt, um die MGOH zu speisen. Und die gibt es ja dann nicht mehr. Also das würde dann alles verpuffen durchs Wastegate. Und man hat die Verdichtung ein bisschen reduziert. Im Moment fährt man mit 1 zu 18. Das geht dann runter auf 1 zu 16. Das war so eine Bedingung von Audi und Porsche. Und gut, jetzt, man hätte, wenn man jetzt von Anfang an gesagt hätte, wir machen nur 200 Kilowatt Elektroleistung, hätte man vielleicht gesagt, lassen wir entweder die Verdichtung da, wo sie ist, oder geben wirklich Ladedruck frei, oder man erhöht die Energiemenge, die verwendet werden darf pro Stunde. Dann wäre man also beim Verbrenner locker wieder dort gewesen, wo man jetzt ist, und hätte quasi diese 150 Kilowatt, die wir dann reduziert hätten beim Elektromotor, hätte das dann kompensiert.
Was ich mir auch als Frage stelle, wenn du sagst, die neuen Hersteller, man wollte sie nicht vor die Aufgabe stellen, die MGOH zu bauen, kann ich das nicht einfach auch voraussetzen, dass wenn ein Unternehmen wie Audi oder wenn Porsche gekommen wäre, mit dem Know-how das hinbekommen hätte, weil auf der anderen Seite wurde ihnen ja gesagt, okay, ihr müsst keine MGOH bauen, dafür dürft ihr nicht an der Vorderachse rekuperieren, weil da hatten die etablierten Hersteller vor allem vor Audi Angst.
Ja, aber die war unberechtigt, weil das Rekuperieren an der Vorderachse, es wäre ja kein Allradantrieb gewesen, also das heißt, man hätte wirklich nur Energie gezogen, und um die Batterie zu speisen, das ist keine Raketenwissenschaft. Und vermutlich hätte es da ohnehin mehr oder weniger ein Einheitssystem gegeben. Weil man muss ja dann schauen, hätte dann schauen müssen, dass es möglichst leicht ist. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagen, das wäre mit 18 Kilogramm, mit allen Verkabelungen und Vernetzungen möglich gewesen. Die anderen sagen, es wären 25 Kilo gewesen. Aber wie gesagt, keine Raketenwissenschaft. Die MGOH ist eine Raketenwissenschaft. Okay. Also da haben selbst, wenn man sich die Entwicklung anschaut von 2014 bis heute eigentlich, da haben einige zu knabbern gehabt, und das ein paar Jahre lang. Das Problem ist ja die Abstimmung. Man gewinnt ja quasi Energie dadurch, dass man die Turbine im Turbolader abbremst, weil einfach viel zu viel Leistung entstehen würde, die man gar nicht brauchen kann, weil man den entsprechenden Sprit nicht hat. Das heißt, und man bremst das ein bisschen ab, es ist quasi mehr oder weniger so eine Ladedruckbegrenzung, und alles, was drüber raus ist, das wird dann quasi als Rekuperation Energie für die Energie verwendet. Das Problem ist halt, wenn man das macht, entsteht im Auspuffsystem Abgasgegendruck. Man nimmt dem Verbrenner dann gleichzeitig wieder ein bisschen Leistung weg. Das ist ja ist kein Nullsummenspiel. Man gewinnt schon mehr Energie unter dem Strich, aber das ist das große Problem. Wie schaffe ich es, dass der Verbrenner möglichst wenig beeinflusst wird durch das Rekuperieren über die MGOH?
Das ist ziemlich spannend, das ist auch hochtechnisch. Aus meiner Sicht, ich würde sagen, die Hersteller, diese Angst vor dem Rekuperieren an der Vorderachse, weil Audi schon in Le Mans war, ich glaube, die Formel 1 hat dann doch nochmal ein anderes technisches Niveau einfach, auch wenn die LMP1-Ära sehr mächtig war da in den 10er Jahren. Zu einem anderen Thema ist ja das Gewicht. Wir haben jetzt Autos, die knapp 800 Kilo wiegen, die sollen 768 Kilo auf 768 Kilo runtergehen, so ist es richtig. Fernando Alonso hat gesagt, kein Team wird am Anfang an diesem Gewichtslimit sein.
Nee,
Kommt er darauf?
weil der ganze Antrieb wird ja 30 Kilogramm schwerer, als er heute ist. Logischerweise, die Batterie muss größer werden. Und das heißt, man müsste also quasi 60 Kilo da rausholen. Das ist unmöglich. Was aber eigentlich egal ist. Also ich hätte es ja sogar so gemacht, ich hätte gar kein Gewichtslimit mehr gemacht. Weder für die Antriebseinheit noch für das Auto. Denn man hat den Budgetdeckel, man hat Materialbeschränkungen. Da ist es meiner Ansicht nach nicht mehr notwendig. Also und man hat beim Auto natürlich die Crashtests und Belastungstests, dass da keiner irgendwie verrückte Sachen machen kann, die Sicherheit beeinträchtigen werden. Und dann hat man, wenn man kein Gewichtslimit hätte, würde man die Autos immer leichter machen. Man würde wahrscheinlich verschiedene Dinge dann probieren, wie man die Autos einfacher bauen kann, weil mit dem Material kommt man ja eigentlich auch nicht viel weiter als das, was erlaubt ist. Hat man leider nicht gemacht, aber zumindest mal hat man die Grenze so weit runtergesetzt, dass am Anfang da einige dran zu knabbern haben. Und was ich interessant finde, ist, warum soll das Gewicht nicht mit ein Faktor sein, bei dem man sich differenziert? Wir haben das Auto, also das Chassis, Aerodynamik, Fahrwerk, was auch immer. Wir haben den Antrieb und das Gewicht. Das Gewicht ist ein Faktor und vor allem ist es ist garantierter Zeitgewinn. 10 Kilo sind 3/10. Je nach Rennstrecke, sagen wir mal 0,25 bis 0,35. Diese Zeit gewinne ich hundertprozentig, wenn ich mein Auto um 10 Kilo leichter mache. Das ist anders als bei der Aerodynamik. Wenn der Windkanal sagt, du hast 20 Punkte mehr Abtrieb und das ist irgendwie 2/10 wert, sagen wir mal, dann kommt er noch lange nicht an der Rennstrecke an. Ja? Wenn ich mein Fahrwerk irgendwie cleverer baue, ist das immer noch nicht gesagt, ob das dann mit der Aerodynamik so harmoniert. Also Gewicht wäre dann schon ein Faktor. Da würden sich die Teams schon drum kümmern. Man würde dann vielleicht, sagen wir, beim Entwicklungsbudget ein bisschen was wegnehmen von der Aerodynamik oder von anderen Bereichen, um beim Gewicht dabei zu sein. Und erinnern wir uns an Anfang 2022, als die Ground Effect Ära eingeläutet wurde. Da war das Mindestgewicht 798 Kilogramm, wie es halt jetzt auch ist. Und da war Sauber relativ gut dabei. Warum? Es war das einzige Auto, das am Gewichtslimit war. Das Auto war jetzt sicher nicht so gut wie die Ergebnisse. Auf der anderen Seite, Red Bull war damals schon das beste Auto, aber die hatten zu kämpfen in der ersten Saisonhälfte, weil sie 20 Kilo übergewichtig waren. Also man sieht, das ist dann schon interessant und dann kann vielleicht mal der ein oder andere, der sich mehr auf das Gewicht konzentriert am Anfang als auf die Aerodynamik, dem Großen mal ein Bein stellen. Also ich fände das als zusätzlichen Faktor im Wettbewerb sehr interessant.
Den zusätzlichen Faktor im Wettbewerb auch auszugleichen aus Teamsicht, weil die aerodynamischen Freiheiten halt doch stärker begrenzt werden sollen, wenn wir uns den Unterboden anschauen, der Beamwing fällt weg, alles so Sachen. Ich glaube, da sind die Teams sich halt auch, ja, wir sind eine Welt, wir sind der Spitzensport im Motorsport, die Königsklasse und wir nehmen uns ja quasi die Ingenieursfreiheiten irgendwo, die werden ja immer mehr beschnitten. Das war ja in den letzten Jahren schon so. Bei den Ground-Effect-Autos hast du durch den Unterboden ja schon irgendwie da etwas Besonderes für die ganzen Techniker, aber jetzt sah es eher so aus, dass das doch kleiner wird, deutlich kleiner.
Ja, zu Beginn der Ground-Effect-Ära war es schon so, da haben auch viele die Angst gehabt, die Autos werden zugleich ausschauen, aber es waren dann doch deutlich mehr Freiheiten im Reglement, als sich viele ausgemalt haben. Ich kann mich noch erinnern, selbst Adrian Newey hat gesagt, als er das Reglement zum ersten Mal gelesen hat, also jetzt nicht das, sondern das für 2022, hat er gedacht, oh Gott, wo sollen wir uns da noch differenzieren gegenüber den anderen? Das ist ja fast alles gleich. Als er sich dann mehr reingelesen hat, hat er gesagt, nee, da gab es dann schon ein paar Bereiche, ob das der Frontflügel war, ob das die Seitenkästen waren. Wir haben ja da vier verschiedene Lösungen gesehen, Konzepte gesehen, ob das die Bodenplatte war, die Motorabdeckung. Also da gab es schon deutliche Unterschiede, die auch ein Laie gesehen hat. Und die Autos sahen wirklich, es gab vier verschiedene Fahrzeugfamilien. Natürlich rücken die jetzt immer näher zusammen und es wird alles ein bisschen Red Bull-artiger, aber das ist ja logisch, das ist bei jedem Reglement so gewesen. Man orientiert sich am besten, die Leute kopieren, dann kommt mal irgendwann kommen Autos raus, die sich alle sehr ähnlich sehen. Bei diesem neuen Reglement muss man sagen, das ist schon sehr stark reduziert in sehr, sehr vielen Bereichen. Wie gesagt, der Frontflügel, da fehlt ein Element im Gegensatz zu heute. Beim Heckflügel kommt zwar eines dazu, aber dafür fehlt der Beamwing. Dadurch, dass man diesen Beamwing, das ist der Flügel unter dem Heckflügel, dadurch, dass der fehlt, kann der Diffuser nicht mehr so gut arbeiten, wie er es jetzt tut. Das nächste ist, man wird die Strecke, auf der der Unterboden flach sein muss, verlängern. Dadurch werden die vorderen Venturi-Kanäle nicht mehr so aggressiv sein, wie sie jetzt sind. Dadurch wird der diffuse Anstieg nicht mehr so aggressiv sein. Dazu kommt noch, man will, dass die Autos hinten etwas höher stehen. Das heißt, das Auto wird wieder leicht angestellt sein. Man kehrt, macht eigentlich fast eine totale, nicht total, aber eine Abkehr von den Ground-Effekt-Autos. Da regen sich natürlich jetzt viele auf, die sagen, hey, wir haben jetzt hier 2 Jahre lang wirklich Steine gefressen. Es hat wirklich lange gedauert, bis wir diese Autos einigermaßen verstanden haben. Jetzt merkt man ja, wenn das Verständnis kommt, kommt auch der Speed. Red Bull hat es als Erster gehabt, dann McLaren als Zweiter, Ferrari über den Winter, jetzt so langsam der Mercedes. Also die haben da wahnsinnig viel Arbeit rein investiert und jetzt soll wieder alles umsonst sein. Und die haben da schon so ein bisschen Angst, dass sie sich nicht nur optisch nicht differenzieren können, sondern vielleicht auch vom Wettbewerb her, also auf der Stoppuhr nicht. Und dass ihnen da die Hände irgendwo gebunden sind und die Autos dann generell zu viel Abtrieb verlieren. Und da sagt die FIA, nee, passt auf, es gibt schon noch Bereiche, da können wir drüber reden.
Ja, auf der anderen Seite, sie verlieren Abtrieb, aber sie könnten viel, viel schneller werden. Es wird eine aktive Aerodynamik geben. Die ist ja auch da, dass der Luftwiderstand geringer wird auf der Geraden, um die Batterie zu laden. Das ist ja auch wieder, da hatten wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, irgendwo ein ziemlich starker Widerspruch, dass ich Sprit verbrenne, um die Batterie zu laden.
Ja, also wie gesagt, dieses Motorenreglement, so wie es 2022 geschrieben wurde, das verlangt halt doch sehr, sehr viele Kompromisse an anderer Stelle. Ja. Der größte und widersinnigste meiner Ansicht nach ist, dass man bei allem Rekuperieren, das man beim Bremsen oder im Schleppbetrieb des Motors erreichen kann, damit nicht auskommen wird, um entsprechend Energie für 350 Kilowatt Leistung in die Batterie zu bringen. Also man muss sich da irgendwas anderes einfallen lassen und was man sich da einfallen lässt, es ist gar keine andere Möglichkeit, da man ja vorne nicht rekuperieren darf. Das sind einige Krücken. Also, und die größte Krücke ist für mich, dass man, wie gesagt, Sprit verbrennt, um dann damit die Batterie zu speisen. Und ursprünglich war ja mal angedacht, und der Plan war meiner Ansicht nach nicht schlecht, die Tanks, die jetzt alle so, ja, ich glaube 110 Kilogramm darf man verbrauchen im Rennen, die alle ungefähr diese Größe haben, ein bisschen mehr logischerweise, dass da Spielraum nach oben ist, die wollte man auf 70 Kilogramm, entsprechend in Litern ist das dann vielleicht 100 Liter oder so, verkleinern. Und dann wäre das auch ein viel kompakteres Auto geworden hinten. Nein, dann kam natürlich dazu, haben alle gemerkt, wir kriegen die Energie nicht in die Batterie, wir brauchen wieder größere Tanks, weil wir verbrennen müssen. Jetzt sind wir wieder bei 100 Kilo Tanks. Also man hat sich da irgendwo selbst in den Fuß geschossen. Und dann das Nächste war, es hätte immer noch nicht gereicht, weil man muss quasi ab Hälfte gerade anfangen, Energie, also zu laden, die Batterie zu laden. Das hieße, dass das Auto viel zu viel Geschwindigkeit verlieren würde. Deswegen hat man jetzt quasi das Auto in 2 Spezifikationen geteilt. Es gibt den Standardmodus, mit dem fährt man halt durch die Kurven und auf den Geraden gibt es diesen X-Modus. Das heißt also, der Frontflügel und beim Heckflügel werden die Elemente flachgestellt. In beiden Fällen beide Elemente. Also es sind dann insgesamt 4, 2 vorne, 2 hinten. Das ist natürlich eine deutlich größere DRS-Wirkung, damit so wenig Luftwiderstand wie möglich da ist, dass das Auto auf den Geraden nicht langsamer wird nach hinten raus. Das will man ja auch nicht, weil man will ja überholen können. Also wenn das nicht ginge, wäre ja gar nichts gewonnen, weil die Show muss ja nach wie vor die gleiche bleiben. Und das sind meiner Ansicht nach zwei Sachen. Da hat man sich ein Eigentor geschossen. Da muss man viel zu viel erklären. Also man hätte das einfacher haben können, wie gesagt, entweder 350 Kilowatt, okay, aber dann mit Rekuperieren vorne oder 200 Kilowatt und dann ohne diesen ganzen Mist, den wir jetzt quasi ertragen müssen.
Ja, Mist ist ein starkes Wort. Ich kann dir da nur beipflichten. Es ist wirklich kompliziert, da mal durchzusteigen. Und ich glaube, die Formel 1 hat eigentlich in den letzten Jahren einen guten Job gemacht, den Sport näher an den Fan auch zu bringen, dass der es leichter versteht. Das brauchen wir. Wir reden oft auch über Fußball. Wenn du es zu kompliziert machst, verlierst du die Leute. Jetzt mit so einer Technik 4-fach DRS und jetzt muss er dann anfangen zu laden. Das braucht ja auch eine Zeit, bis die Leute das verstehen. Und ein anderer Punkt, den ich da auch sehe, ist, was ich im ersten Moment gut finde, Elektroboost wird dann die Überholfunktion. Aber wie soll das dann funktionieren?
Ja, DRS entfällt ja quasi, ja, weil man hat ja immer DRS. Also man braucht dieses DRS, um die Batterie zu laden. Also musste man sich was anderes einfallen lassen. Das heißt, man nimmt die Elektroleistung dafür her, was ich gar nicht schlecht finde. Das hätte man schon eigentlich beim alten Reglement machen können, auch um quasi den Wert oder ja, den Wert dieses Elektroanteils nach außen hin zu steigern. Weil dann reden die Leute drüber. Dann sagen sie nicht mehr, ja, der hat überholt, weil er da den Heckflügel aufgemacht hat. Dann sagt man, ja, der hat überholt, weil der hatte noch genug Energie in der Batterie, der konnte extra Leistung abrufen. Dann wird den Leuten quasi dieser Elektroanteil des Antriebs viel bewusster, als wenn der einfach nur da ist. Und man sagt, ja, wir können im Prinzip 350 Kilowatt daraus saugen. Meiner Ansicht nach hätte man damit den Elektroanteil viel besser nach außen verkauft. Und jetzt macht man so, wenn ein Auto am Ende einer Runde, es geht jetzt nicht mehr nur um Geraden, sondern Ende einer Runde nah genug am Vordermann ist, das ist noch gar nicht bestimmt, was heißt nah genug, dann darf der nachfolgende Fahrer in der folgenden Runde diesen Extra-Boost benutzen. Das ist eigentlich kein Extra-Boost, der ist ja ohnehin da. Aber das Auto, das vorne fährt, fährt ganz normal im Ladezyklus. Also der beginnt dann halt auf den Geraden zu laden. Und dann sinkt natürlich die Elektroleistung kontinuierlich ab, weil man will ja laden und nicht Energie raussaugen. Und beim anderen, der hat halt, wenn er sie denn hat, das hängt ja dann auch noch davon ab, ob das wirklich da ist, der hat dann halt diese Extraleistung, 350 Kilowatt oder 475 PS. Das ist dann schon heftig. Ich würde mal sagen, wenn einer voll im Ladezyklus ist und der andere ballert da mit 350 Kilowatt extra vorbei, das ist dann ein relativ leichtes Überholmanöver. In dem Fall. Deswegen hätte ich mir eigentlich gewünscht, ganz generell, also mir gefällt dieser ganze DRS-Gedanke sowieso nicht. Wenn du nah genug dran bist, dann darfst du das und das tun. Hätte man wenigstens dann diese Elektroleistung freigeben müssen. Der Fahrer entscheidet immer, wann er quasi Elektroleistung einspeist. Er sieht ja am Display, wie der Status seiner Batterie ist. Er kann es genau abschätzen. Wenn einer zu viel verballert, dann ist er natürlich verwundbar in der nächsten Runde. Vieles ist ja meiner Ansicht nach noch gar nicht geklärt. Es kann ja auch sein, dass es dann auch so eine Art DRS-Zug entsteht. Dürfen dann alle, die dem ersten folgen, diese 350 Kilowatt extra, wenn sie sie haben, verwenden oder nicht? Ja, dann werden auch, keine Ahnung, werden dann irgendwie 4, 5 Autos, jetzt wenn wir an Montreal denken, ja. War ja glaube ich so ein Zug von 7, 8 Autos. Das heißt, die hinteren 7 hätten alle diesen Extra-Boost, die sausen ja an dem ersten alle zusammen vorbei, weil so viel mehr Leistung da ist.
Ja, das wird dann taktisch auch wahrscheinlich noch komplexer, weil die Teams wollen natürlich auch ihre Position absichern. Wir kennen das aus der Formel E, wo der vorne fährt, quasi das Opfer ist, ja. Gerade auf Rundstrecken. Also
da kann ja zum Beispiel gerade in einer Rennstrecke, die relativ viele Geraden hat, ja. Und da ja dieser Extra-Boost dann für die ganze Runde gilt,
ja.
Da kann es einem passieren, wenn der 6 Leute in einem Betrieb hat, da sind die alle vorbei über den Verlauf dieser ganzen Runde.
Ja, also es wäre sehr extrem, da will man auch gar nicht in Führung sein.
Ja,
da eben. Fangen ja dann wieder genau. So Taktikspielchen an wie beim Radsport.
Ja, genau.
Also ich sehe das ähnlich. Ein Punkt, den du auch beiläufig mal angesprochen hattest, als wir uns unterhalten haben, war, die Batterie wird unglaublich heiß werden. Das hat dir jemand in Montreal auch nochmal gesagt.
Ja, es ist so, also wir wissen das ja von unseren Testern, unseren Autotestern, wenn die mal eine heiße Nordschleifenrunde fahren mit dem Porsche Taycan, dann ist die Batterie so heiß, dass man eigentlich dann auch nur noch im Schlafmodus fährt, bis sich die Temperaturen wieder eingeregelt haben. Jetzt ist natürlich Formel 1 eine ganz andere Dimension. Da wird geladen, entladen die ganze Zeit. Die fahren natürlich so schnell, wie sie können. Die fahren immer quasi die heiße Nordschleifenrunde und da braucht man unheimlich Kühlung. Und einer der Teamchefs hat mir ein Foto gezeigt am Handy von seinem R-System, das er schon am Prüfstand hat. Er sagt, das ist so groß. Es ist nochmal ein Extramotor. Also es ist ein Riesending. Das schaut aus wie eine Herz-Lungen-Maschine. Diese riesige Batterie, die Erstkomponenten, die dran sitzen, die Kühlung, die Steuergeräte. Das ist ein absoluter Wahnsinn, was da an Extra-Komponenten nochmal dazukommt. Natürlich hochkompliziert.
Ja. Und die wichtigste Frage für uns Fans oder für uns als Journalisten, was kann sich da jetzt noch ändern? Der Zeitrahmen ist ja ziemlich eng jetzt. Mercedes hat ein Veto eingelegt. Gegen was hat denn Mercedes ein Veto eingelegt?
Ja, ursprünglich wollte eigentlich auch die FIA bis Oktober dann Zeit haben. Die haben gemerkt, oh, das wird alles ein bisschen eng und es sind so viele Fragen zu klären. Und wie gesagt, es sind so viele Dinge auch noch nicht ganz klar, wo läuft der Hase dahin. Und die Teams waren eigentlich alle dafür, mit Ausnahme von Mercedes. Mercedes hat gesagt, Leute, wenn wir den bis Oktober Zeit lassen, dann ist im Oktober wird dann irgendein Reglement gemacht, dann haben wir noch 2 Monate, um irgendwas zu ändern, wenn uns was nicht passt. Also der Gedanke ist gar nicht mal dumm. Die haben gesagt, nee, es bleibt beim 30. Juni. Bis dahin müssen die was vorgesetzt haben und dann haben wir ein halbes Jahr Zeit noch zu reden. Das Problem ist nur, bis jetzt kann man noch Anpassungen machen, ohne dass man sich einig ist. Das wird jetzt auch in den nächsten paar Tagen, dann noch bis Ende Juni passieren. Die Teams können sagen, hey, pass auf, so geht's überhaupt nicht und wir wollen das und das und das. Und die FIA kann das noch, ohne jetzt dann weiter Rücksprache zu nehmen, noch ändern. Ab dem 30. Juni gilt natürlich gelten die Regeln für Regeländerungen und da müssen dann, weil es ja schon zu kurzfristig ist, quasi die 80-prozentige Mehrheit zustimmen. Und dann wird es dann unter Umständen schwierig. Da gibt es vielleicht Leute, die haben eigene Interessen, die sagen, nö, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Das wird es wahrscheinlich beim Gewicht geben. Da wird's, also Williams ist ja ein ganz, ganz großer Gegner, dass dieses Mindestgewicht so weit fällt. Also für die ist das zu viel.
Die haben Angst,
wenn man sich, James Wallace hat mir gesagt, wenn man sich die Materialliste mal anschaut, da sind immer noch einige exotische Materialien drin, wie MMC. Wir haben gar keine Geräte, das Zeug herzustellen oder zu bearbeiten. Ja, die Top-Teams haben das noch aus einer Zeit, als das quasi noch üblich war. Damals wurden die Radträger zum Beispiel aus MMC gemacht. Da haben wir einen riesen Nachteil. Deswegen ist er natürlich dagegen. Da schaut schon jeder auf sich selbst und er sagt auch sonst, ich meine, ich baue jetzt gerade meine Infrastruktur auf an Produktionsmaschinen, weil es gibt verschiedene Materialien, die können wir gar nicht im Haus machen. Also ich bin dann in den ersten Jahren, habe ich da einen Klotz am Bein. Und er sagt, was ich mir vorstellen könnte, wäre so ein sukzessive. Erst um 10 Kilo runter, dann sagen wir im Jahr drauf um 20 Kilo und im Jahr drauf um 30 Kilo. Dann kann ich in der Zwischenzeit meine Infrastruktur auf den Stand bringen, dass ich da mithalten kann. Also beim Gewicht wird es wahrscheinlich ganz, ganz schwer werden, dass man da irgendeine 80-prozentige Mehrheit für irgendwas kriegt.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Was glaubst du, wie geht... Glaubst du, das wird jetzt eine Weile richtig hochkochen und dann werden sich alle einigen oder wird das dann irgendwann per Dekret quasi durchgedrückt?
Die werden sich, ich meine, es wird jetzt im nächsten halben Jahr sicher wilde Diskussionen geben. Ein paar von diesen Entwürfen werden, wenn es dann, wenn es nicht bis zum 30. Juni jetzt geklärt ist, die werden dann so bleiben, weil sie einfach keine Mehrheit dafür findet. Auch wenn vielleicht 60% oder 70% der Teams dafür sind, ja, wir wollen das so und so ändern, aber dann gibt es vielleicht 30, die sagen, nee. Es gibt ja auch noch die Idee, Andreas Steller hat das, glaube ich, hat das angeschoben, können wir vielleicht nicht doch noch was am Motorenreglement ändern? Müssen wir denn die 350 Kilowatt immer abrufen dürfen? Oder müssen wir sie vielleicht nur in bestimmten Situationen abrufen und ansonsten begnügen wir uns mit ein bisschen weniger? Natürlich gibt dem Verbrenner dann natürlich entsprechend mehr Leistung, was ja relativ einfach ist. Also da wird es vielleicht an der Ecke auch nochmal Diskussionen geben, aber da müssen dann alle Hersteller zustimmen. Mhm. Ja, und das sind ja jetzt einige im Boot. Wir haben jetzt also 5, Mercedes, Ferrari, Renault, wenn Renault Hersteller bleibt. Honda kommt zurück, wir haben Audi, wir haben Ford, also Ford, mit RB Powertrains zusammen. Also da wird es auch nicht einfach werden, dass man da noch irgendwas an den Regeln schraubt. Vor allem das Problem ist ja, da haben ja alle schon ihre Motoren auf dem Prüfstand. Da ist schon was da. Bei den anderen, die fangen, dürfen ja eh erst am 1. Januar 2025 anfangen mit den 26er Autos. Also hier wird es viel, viel schwerer, denen noch beizubringen, Leute, wir sind da über unser Ziel hinausgeschossen, wir müssen was ändern.
Also ich würde sagen, das bleibt auf jeden Fall spannend. Wie seht ihr es? Wie Schmidi, ihr seid übers Ziel hinausgeschossen, liebe FIA? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, das ist doch ein sehr spannendes Thema für uns alle. Wir melden uns dann das nächste Mal wieder mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
Servus.